Herzlich willkommen zur ersten Folge des Raumpatrouille Orion Podcasts. Ich begrüße hier bei mir auf der Brücke den Frank. Hallo Frank.
Hallo. Hallo Christopher.
Ja, du darfst auch meinen Namen sagen. Und als Astrogator den Mirko. Hallo Mirko.
Melde mich vollständig auf der Brücke angetreten. Hallo.
Ja, teilweise auf der Brücke ist auch etwas ungesund.
Eben, richtig, ja.
Ja, wir besprechen heute diesmal wirklich die erste Folge von Raumschiff Orion und Raumpatrouille Star Trek, genau. Wir besprechen heute wirklich die erste Folge von Raumpatrouille Orion, nachdem wir uns letztes Mal so ein bisschen nur dem Intro und der allgemeinen Befindlichkeit zu der Serie gewidmet haben. Und wir haben auch schon erstes Feedback bekommen. Also ich habe das Gefühl, wir haben da einen schlafenden Drachen geweckt. Also viele Leute, die schon seit mindestens 50 Jahren Fan von dieser Serie sind, die dann oft zum Zuge gekommen sind, beziehungsweise gesagt haben, ah, ist so schön, und auch hier gleich ihre Teilnahme angeboten haben. Also wir planen da auch irgendwie so mal so eine Fan-Episode zu machen, um Leute hierzu in der Sendung zu haben, die schon lange Fan dieser Serie sind. Und haben anscheinend auch...
Etwas verstörend ist natürlich, dass sie sich viel besser auskennen als wir.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Vor allem, ich meine, das sind schon Fans und wir sind gerade erst dabei, sie zu werden. Also bitte vergebt uns, wenn wir hier ernsthafte Fehler machen.
Ja, wir sind noch nicht so lange dabei. Der erste ernsthafte Fehler war ja erstmal, wie wir es ausgesprochen haben. Nicht? Das heißt natürlich nicht Orion oder Orion, sondern Orion.
Ja, Raumpatrouille Orio.
Oreo, genau. Nicht zu verwechseln mit gleichnamigen Keksen.
Ja, da ist ein Product Placement verloren gegangen. Das wäre es gewesen.
Ja. Vielleicht wollen die noch als Sponsoren. Das wäre natürlich noch ideal.
Ja, natürlich.
Das ist ja auch teuer und genau. Ja. Steckt ja sehr viel Zeit, Energie rein.
Also wenn jemand vom Oreo Marketing-Team, das ist so schwierig mit den ganzen Wörtern, zuhört, wir nehmen auch gerne Sponsoring-Verträge an, sind da ganz scham- und skrupellos. Aber jetzt widmen wir uns erstmal unentgeltlich der ersten Folge. Und was passiert denn eigentlich in dieser ersten Folge? Da passiert ganz viel. Möchte jemand kurz den Inhalt zusammenfassen?
Die Menschheit trifft auf die ersten Außerirdischen.
Und tut sie das?
Das Ganze geht nicht gut aus.
Sind das die ersten Außerirdischen? Weil das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Man könnte auf den Gedanken kommen, aber dann gibt es ja doch wieder so ein bisschen, vielleicht sollte man der Reihenfolge nachgehen.
Genau, ich hatte jetzt gehofft, dass jemand so eine Synopsis macht, aber anscheinend fühlt sich niemand dazu auserkoren. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Und wir treffen die Crew von Captain Alistair McLean, die gegen den ausdrücklichen Befehl der Raumverbände auf dem Planetoiden Rhea landen. Frank, du bist doch hier unser Raumfahrtsexperte. Ist das, welcher Mond ist das? Von Saturn oder von welcher Mond ist das?
Rhea. Ich würde spontan sagen Saturn, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss es zugeben, dass ich mich da dass ich da den Überblick verliere, weil das sind immer so viele. Und es gibt Namensbestimmungen für die einzelnen Monde, wonach die benannt sein müssen, aber die habe ich nicht im Kopf.
Ist ein Saturnmond.
Ist ein Saturnmond und es ist der zweitgrößte.
Genau. Ja.
Dachte, okay, peinlich, peinlich.
Alistair McLean möchte beweisen, dass eine Landung auf Rhea möglich ist. Ich frage mich, was daran so schwer sein soll. Das ist ja ein Mond. Also,
das hab ich die ganze Zeit gefragt.
Ist der durch Terraforming so kaputt gegangen, dass da irgendwie das jetzt sehr schwer ist durch so eine dicke Atmosphäre, weil das ist ja im Grunde nur ein Eismond. Und ich frage mich, was bei so einer Landung so problematisch sein kann. Aber naja, das ist ja auch die Zukunft und da ist alles ein bisschen anders. Und das gefällt den Raumverbänden gar nicht. Und es war auch nicht die erste Übertretung, die sich McLean erlaubt hat. Und jetzt ist es endgültig soweit, dass der Was ist das, der Admiral oder der General? Ist ja
General. Es sind alles Generäle. Es gibt keine Admiräle. Komischerweise ist das die erste Weltraumserie, die ich kenne, die sich nicht ausdrücklich auf die Seefahrt beruft, sondern alles mit Generälen macht.
Naja, aber bei Star Wars, das habe ich jetzt auch neulich gelernt, ist der Chef der bei Star Wars diese erste Konferenz in dem Konferenzraum, wo Vader den ersten Typen erwirkt. Da ist der
Chef. Gut, das kann sein, dass das ein General ist.
Der Chef, ja, der, es gibt okay. Nämlich in Star Wars gibt es Admiräle, aber der Chef der, des Schiffes, des Todessterns, was ja offensichtlich, mehr aus der Marine kommen könnte, ist ein General. Oder die Truppenverbände, die, ja, die Schiffe kommandiert ein General bei Star Wars, aber es gibt trotzdem Admiräle, aber die sind nicht für die Schiffe oder Vehikel verantwortlich.
Interessant.
Aber zurück zu Raumpatrouille Orion, genau, und die direkte Vorgesetzte von McLean, also die Kommandantin der schnellen Raumverbände, wird einberufen und das heißt es, okay, McLean muss strafversetzt werden, er wird zum Überwachungsdienst in einem entfernten Sektor für 3 Jahre strafversetzt. Und
Patrouillendienst sozusagen. Zum
Patrouillendienst.
Und genau. Da haben wir dann auch den Titel erklärt.
Genau, heißt ja nicht Schneller Raumverband Orion, die Serie. Und bekommt auch noch eine Schnüfflerin, wie sie genannt wird, eine Mitarbeiterin des Galaktischen Sicherheitsdienstes GSD, nämlich Tamara Jagelowsk als Aufpasserin mit an Bord. Und ja, das wird dann so bei diesem Treffen bestimmt. Und wir kommen gleich an einen wichtigen Handlungsort für diese Serie, nämlich das Starlight Casino. Ja, der Treffpunkt ist, dass wie heißt das bei Star Trek?
Gehen wir mal ganz kurz zurück. Ich fand nämlich diesen Raum, in dem die abgeordnet werden, wo die Generäle dann sind, den fand ich toll. Vor allen Dingen, wie der gebaut wurde, wo die reinkamen. Die kommen ja alles durch so einen reflektierenden Tunnel rein.
Ja.
Da gibt's eine tolle Aufnahme, und da sieht man richtig schön, wie das Ganze mit einer reflektierenden Plastikfolie ausgekleidet ist.
Genau.
Und also ich weiß nicht, es hat was von Leistungsschau der Kunststoffindustrie an sich.
Die ganze Serie ist eine Leistungsschau der Kunststoffindustrie.
Genau.
Ja, aber wirklich sehr gut gemacht und vor allen Dingen in Schwarz-Weiß. Ja. Also ich glaube, das hätte man in Farbe gar nicht machen können.
Ja. Vor allem dieser Tunnel ist ja so richtig lang. Bei einer Einstellung sieht man, dass der eigentlich nur so völlig frei im Raum steht. Also der ist völlig sinnlos als Tunnel.
Ja, natürlich.
Das ist halt dazu gebaut, dass man hier als Untergebener wie so bei einer Audienz an das Pult oder an den Schreibtisch des Generals heranschreiten muss und sich nicht so halblebig im Raum verteilen muss, sondern halt wie das Licht am Ende des Tunnels sitzt dort der General. Das ist wahrscheinlich so eine psychologische Maßnahme, Baumaßnahme.
Ja. Genau.
Vor einem riesigen Schreibtisch, und dann hat er noch so ein heiligenscheinartiges Ding hinter sich, so ein Rund, was immer es sein soll. Ja. Wahrscheinlich auch Kunst am Bau, wahrscheinlich anders als heute. Da muss dann Architekt noch irgendwas Künstlerisches einbauen.
Ja.
Ja, es soll halt beeindruckend aussehen. Und ich meine, du kannst da keinen Adler hinsetzen. Du kannst, also heute bei Star Trek hätte man irgendwie so ein Erdsymbol oder so ein Star Trek Federation-Symbol da hingemacht. Und dort hat man halt einfach sich für einen Ring entschieden, schätze ich mal.
Sieht ja auch beeindruckend aus, muss man schon sagen.
Ja. Was weniger beeindruckend aussah, waren die Visiophone in dem Raum.
Das stimmt, das ist einfach nur
Fernseher. Er steht ja auch
Fernseher und so offensichtlich einfach nur Pappe davor gesetzt.
Ja, genau.
Was ich auch bei dieser Szene, wo das erste Mal dieses Visiophon benutzt wird, interessant finde, ist, er steht ja vor so einem Bildschirm, wo sich so Dinge aufbaut. Und er schaut ganz angestreckt darauf, soll das Schrift sein, also wird dein Bericht gerade abgespielt, oder schaut er sich einfach nur den Ladescreen an?
Ich glaube, das ist echte Schrift. Die haben extra Symbole erfunden, die so ein bisschen nach Schrift aussehen sollen.
Ah, okay.
Ich glaube, die Problematik des Ladebalks war da noch nicht wirklich noch nicht wirklich ein Problem. Ne?
Hm. Ja, was ich auch gerade sagen wollte noch, die Brücke vor dem Landemanöver auf Rhea. Da gibt es ja so einen langsamen Schwenk, der die ganze Brücke des Raumschiffs einmal zeigt. Muss ja mal gemacht werden, ne? Damit jeder sieht, wie die Orion von innen, wie die Orion von innen her aussieht. Und also ich finde diesen Steuerstand, wo McLean davor steht, den finde ich toll. Da ist ein Projektor, der einfach von hinten ein Bild auf so eine Mattscheibe projiziert. Und den sieht man natürlich nicht im Projektor, aber man sieht die Mattscheibe und die Bilder, die da drauf projiziert werden. Und das ist echt richtig gut gemacht.
Mhm. Ja, also, das sind...
Für
das
damalige halt, Verhältnisse super, ja.
Es sieht halt wirklich aus wie so eine... Ja, es soll ja wie bei halt so eine Landekamera sein. Also es wird ja meistens benutzt, um irgendwie den Boden zu sehen. Und das ist eigentlich auch quasi technisch ziemlich sinnvoll. Also sowas ist ja auch bei echten Raumschiffen verbaut worden, wenn man so an die Mondlandefähre denkt. Das fänden wahrscheinlich die Apollo-Astronauten auch sehr praktisch gefunden, so ein Bildschirm, der einfach den Boden zeigt.
Ja, sicher. Hat bloß dieses Annäherungsradar.
Ja, und wenn der ausfällt, dann muss man halt entweder ein ziemlicher Teufelskerl sein oder die Landung abbrechen.
Jo.
Und McLean ist ja offenbar ein Teufelskerl.
Ja, der würde das auch ohne Landeradar.
Der bräuchte das nicht. Genau.
Da fällt mir gerade auf, nachher ganz am Ende kommen wir mittendrin, sehen wir ja diese Lanzett-Raumschiffe. Die haben zwar jede Menge Bullaugen, aber nichts nach unten.
Stimmt.
Aber wir springen in der Folge.
Genau, wir springen schon wieder vor, ja.
In der Folge, genau. Nochmal zurück zu dem Raum von den, wo sie den Anschiss bekommen und auch die Degradierung. Ist euch auch
klar, dass
da... Der Anschlussraum, das ist bestimmt die offizielle Bezeichnung. Da gibt's automatische Türen, ne? Ich dachte immer, das wäre, weil bei Raumschiff Enterprise wäre das zum ersten, also bei Star Trek wäre das zum ersten Mal aufgetaucht, aber es ist auch bei Raumschiff Orion schon der Fall. Nämlich als die Frau General eintritt. Da kommt sie durch
so zwei Schiebetüren. Ich glaube, die Idee ist irgendwie so offensichtlich, dass die mit Sicherheit zigmal erfunden wurde.
Ich weiß es nicht.
Wann wurden denn die ersten automatischen Türsysteme in so Kaufhäusern weitläufig eingesetzt? Wann kam das?
Das war später, das war erst später. Ich weiß nicht, wie viele Jahre später, aber man sagt immer, Enterprise hätte quasi ja schon vieles vorausgenommen, was dann tatsächlich entwickelt worden ist.
Ja, das stimmt ja.
Zum Teil natürlich auch angeregt dadurch. Aber wie gesagt, scheint ja auch schon so zu sein, dass auch hier Raumschiff-Operatore Orion bereits einiges vorwegnimmt.
Ja, aber
Bügeleisen.
Automatisch aufgehende Tür ist ja aber auch so ein logischer Schritt.
Ja, durchaus, natürlich, ja. Aber wie gesagt, hier zum ersten Mal vermutlich im, oder vielleicht ein bisschen die Hörer mehr, aber es scheint hier zum ersten Mal wirklich auch in der Serie aufzutauchen. Jetzt sehe ich auch den Ladebalken, ja, genau. Ja. Nee, das ist wirklich Schrift, aber die Schrift so, ist lustig, weil die sich auch von unten nach oben und von rechts nach links aufbaut, also ganz andersrum, als man...
Ja, das siehst du mal, da ist wahrscheinlich ist die Welt von Raumpatrouille Orion schon islamisiert gewesen, also das passiert, wenn wir hier die Islamisierung Europas nicht aufhalten, dann baut sich die Fantasieschrift bald von unten von rechts nach links auf.
Ja, aber die Frau General trägt kein Kopftuch. Also insofern, das widerspricht uns in deiner Theorie.
Turmfrisur. Na Moment, guck dir die Frisur an. Das ist einfach nur die Weiterentwicklung.
Ja, das ist quasi die Burka reduziert auf Haartracht. Oh Gott, ich glaube, da werden wir gesteinigt, was wir gerade hier machen.
Naja, aber das
war halt das Wort ist, oh Gott.
Orthodoxen Jüdinnen tragen ja so Perücken. Tatsächlich als... Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja, stimmt.
Wollen wir mal ins Starlight-Casino gehen?
Warte mal ganz kurz, die letzte Szene in dem Raum, bevor es zum Starlight-Casino kommt. Da ist noch der Adjutant Springbrauner, auf den die dann verwiesen werden.
Springbrauner.
Genau, und der steht halt da und der hat wirklich so eine Nazi-Stimme fast schon und sagt dann, darf ich um ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Und da sagt dann Hasso bloß noch drauf, sie dürfen uns... Nein,
wird dann gestoppt.
Der
genau. Wird dann gerade noch gestoppt, bevor es schlimmer wird.
Nee, aber ich finde diese Beleidigung viel schlimmer, ne? Weil der wollte ja mit Sicherheit sagen, sie dürfen uns mal kräftig am Hintern lecken. Und der sagt, genau. Nein, Hasso, der nicht.
Der ist es nicht mehr.
Ich finde es auch so schön, dass er dann Hasso sagt. Also wie so ein Hund so. Hasso, ganz ruhig, genau. Ganz ruhig.
Zwei Fuß.
Ja,
also sehr schön, ja.
Schön, ja. Stimmt, genau, aber dann kommt tatsächlich übergangslos das Starlight Casino.
Und das ist ja fantastisch. Also mit diesem Blick ins Meer, wo dann die Fische rumschwimmen. Und man sieht halt auf den ersten Blick, dass das offensichtlich nur so Zierfische sind, weil es solche Fische, die so aussehen, nicht in dieser Größe geben kann, auch in der fernen Zukunft. Wahrscheinlich sind das alles radioaktiv verstrahlte Fische.
Mit Sicherheit. So hätte ich auch gedacht. Ja. Deswegen ist es groß geworden.
Es ist einfach aber auch so simpel und so effektiv eingesetzt. Man hat ja offensichtlich ein Aquarium abgefilmt und das dahinter gelegt, aber das macht schon Wirkung. Also für die Zeit hat das schon eine imposante Wirkung.
Ja.
Ich finde auch lustig, dass das Ding Starlight Casino heißt, wenn es im Meer liegt.
Ja, aber es ist ja eine Raumbasis. Es ist ja,
schon.
Aber es ist ja die Tiefseebasis 104, glaube ich, von der die Orion ja startet.
Die Oreo.
Die Oreo, genau. Die sieht auch ja ein bisschen aus wie so ein Keks, oder? Wo wir gerade dabei sind. Die UFO-Optik aufgenommen werden.
Ja, aber die Szene an sich, wegen der man jetzt überhaupt in diesem Casino ist, ist ja auch, also das ist sowas von 60er. Hast du völlig betrunken, also sturzbesoffen fast schon.
Ja,
Ich muss nach Hause. Ja, das schon, aber was macht McLean, der den sieht und sieht, dass er total besoffen ist? Er bietet ihm erstmal einen Cognac an.
Genau.
das ist auch so, so typisch 60er Jahre, aber auch so typisch Marine. Also, dass die Matrosen trinken gehen und die Frauen dann die Matrosen aus der Kneipe holen müssen. Also, ich glaube, das war, als es halt in den 60er Jahren noch richtige deutsche Matrosen gab, das ist ja heute auch nicht mehr so. Da, wenn man sich das wahrscheinlich dann in Kiel war, das gab es dann wirklich solche Szenen. Oder halt in den Häfen.
Ja, ich glaube, es geht ja in dem Fall auch darum, dass der Hasso eigentlich seiner Frau versprochen hat, dass das jetzt seine letzte Mission war. Und der hat sich halt besoffen, weil er ihr nicht sagen wollte, dass es schon wieder losgeht.
Der traut sich nicht nach Hause.
Ich glaube, der Hasso, der trinkt auch so mal gerne einen über den Durst. Also.
Ja, das auch, aber in dem Fall ist das halt doch sehr zielgerichtet gewesen. Und die unterhalten sich ja deswegen auch drum.
Was ich ja auch sehr, sehr toll finde, ist der Tanz, der im Hintergrund getanzt wird. Ja,
unglaublich, oder?
Ja.
Das Schöne ist, also die vordergründige Szene mit den beiden, die da um die Wette trinken quasi, die ignoriert natürlich den Hintergrund völlig, aber der Hintergrund ist sowas von absurd, diese Tanzschritte dazu. Anfangs denkt man ja, gut, gehört so ein bisschen Standardtanz, nicht? Kennt man ja irgendwo aus
so ein bisschen. 60ern,
aber das ist so abgedreht.
Ich muss dir sagen, hätte ich von diesen Tänzen nicht gehört, ich glaube, ich hätte es ignoriert. Ich hätte komplett auf die Handlung im Vordergrund geachtet und es wäre mir nicht aufgefallen.
Weil das ist so eine Mischung zwischen Paartanz, so Quadrille oder also so auch sowas Mittelalterliches, wo man sich halt in Zweierreihen gegenübersteht und dann verkommt es irgendwie zu so einem Ententanz, also dass man so breitbeinig in die Knie geht und dann
Ellenbogen
so ein paar Turnübungen
schüttelt. Genau, so ein bisschen wie Ausdruckstanz und
ich muss mir den Trainer auch sehr lustig vorgestellt haben, dass die ganzen Schauspieler da im Hintergrund ernst bleiben können bei dem, was sie da gerade tanzen.
Nicht nur die Schauspieler im Hintergrund, die Schauspieler im Vordergrund erst recht, glaube ich. Wenn du vorne einen Fehler machst, müssen die hinten alles nochmal anfangen. Ne? Das ist ja
wahrscheinlich sind die auch so ernst, weil die da schon seit 2 Stunden machen und denen die Knie langsam wehtun.
Ja, wer weiß. Ja, großartig. Also es ist.
Aber das Interessante ist, dass sie ja auch, es ist eigentlich ein sehr, sehr, so typisch 60er Jahre relativ harmloser Tanz, nicht? Also die fassen sich kaum an, so richtig, wenn dann irgendwo so ein bisschen um den Arm oder so. Also es ist. Außer dass gerade so breitbeinig, ich lasse gerade im Hintergrund ja auch nochmal laufen, breitbeinig Rücken an Rücken, Arm ineinander verschränkt und dann breitbeinig so im Kreis laufen, es ist relativ harmlos gegenüber das, was er da so quasi dann die Zeit wirklich gebracht hat.
Ja, also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, hätte ich es nicht gewusst, das wäre so ähnlich gewesen wie dieses psychologische Experiment, wo man beim Basketballspiel sagt, folgt mal alle dem Ball und irgendwo läuft dann jemand im Gorilla-Kostüm durchs Bild und niemanden fällt das auf. Ich glaube, so wäre es mir gegangen in dem Fall.
Na, ich glaube, es wäre dir auch schon aufgefallen.
Ja, entweder hier oder irgendwann später.
Ja, ja. Dann ja. Kommen wir zum Start. Ich glaube, Notfallstart heißt das in der Serie, oder? Oder
ja, Alarmstart, oder?
Nee, Alarmstart, nee, Alarmstart kommt erst später. Ja. Ich finde ja erstmal die Szene toll, wenn die hingehen und in dieses Raum doch gehen und sich die Tür langsam öffnet und dann im Hintergrund so die Orion siehst mit dieser heruntergelassenen Röhre, wo man dann im Hintergrund auch so ein bisschen Betrieb sieht, wie Leute hin und her laufen, wo so Transporter mit irgendwas fahren und so. Ich finde das eine tolle Szene. Also irgendwie schön gemacht. Es ist zwar relativ gut zu sehen, dass dieser Tunnel, der sich abgesenkt hat vom Raumschiff, dass das wohl wahrscheinlich aus Pappe ist. Das ist Pappe und das ist auch abgefilmt, aber das ist halt dann drüber gelegt.
Ach so, ja. Das wirkt so ein bisschen nach Zeichentrick mit diesen scharfen schwarzen Kanten außen.
Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass der Hintergrund unscharf ist und eigentlich sollte das beides auf der gleichen Schärfenebene liegen. Ja. Das ist es hier leider nicht ganz geworden.
Ja. Aber
auch,
ich finde
es ja dann, man überbrückt ja diese Szene erstmal auch dadurch, dass man vorne eine Einweiserin hat, die den Sprechfunkverkehr mit anderen Raumschiffen abwickelt. Und die macht dann gerade den etwas ungehaltenen anderen Captain, macht sie gerade oder weist sie in die Schranken.
Genau, der seit 18 Wochen im Weltraum und
18
jetzt
Monate.
Soll er sich mein. Nicht 18 Monate?
18 Monate.
Wochen. Ich glaube auch Wochen, ja.
Nee, es sind 18
und,
Monate.
Jedenfalls sehr lange schon im Weltraum und jetzt soll er sich doch mal nicht haben, dass er mal ein bisschen noch warten muss.
Genau.
Genau. Und dann sieht man im Hintergrund, wie die Röhre eingefahren wird und die Orion startet. Nee, erstmal sind wir auf der Brücke und wer ist es? Hasso oder DeMonti? Ich glaube, DeMonti füttert das Fabergé-Ei im Hintergrund mit Daten.
Das Fabergé habe ich auch gedacht. Das sieht echt sehr lustig aus. Das Ding ist wirklich so ein eierförmiges Teil, was immer es für eine Aufgabe hat. Vor allem, warum es diese Form hat, ist irgendwie merkwürdig.
Das ist der Bordcomputer.
Ja.
Ja, aber warum der eine Eierform haben muss? Keine Ahnung.
Ja, damit ist halt das Elektronen.
Die große Oberfläche.
Ich finde ja auch toll, wie die Tamara hier auf der Orion eingeführt wird. Wo ihr gesagt wird, was alles in der Kabine ist. Ne? Eine Paralysepistole, falls sie sich zu paralysieren wünschen.
Und da frage ich mich wirklich,
kann man sie auch in Boot.
Da frage ich mich, ist diese Paralysepistole wirklich dafür da gewesen, dass man sich selbst paralysiert? Also so eine Art futuristische Schlafpille oder
ich glaube nicht, nein.
Ist das mehr so eine Schutz, so wie so ein Phaser?
Ich glaube, das ist so wie Phaser auf Betäubung und dann mal losballern.
Okay.
Und sie bekommt ja die Kälteschlafkammer angeboten, was ich auch sehr lustig fand, weil ich dachte, das kommt auch erst so in den Alien-Filmen auf, diese Idee, dass man so lange Weltraumreisen mit so Schlafkammern.
Die
Leute runterkühlt.
Das ist schon in den 60ern? Du kannst dich eigentlich immer drauf verlassen, sobald irgendwas im Film auftaucht, dann ist die Idee schon 20 Jahre alt.
Okay.
Mindestens.
Naja, und hier sind auch die Entfernungen nicht so ganz klar. So am Anfang wird ja gesagt, dass der Alistair McLean so ein Kriegsheld ist und dass sein schnelles Eingreifen auf Alpha Centauri den Krieg gerettet hat. Jetzt fragt man sich, wie sind da die Entfernungen? Also Alpha Centauri ist ja eine andere Galaxie. Also springen die da zwischen Galaxien oder bleiben
die? Nee, ist ein anderes Sternensystem. Keine andere Galaxie, also nicht im Ansatz.
Echt nicht? Achso, ja, genau. Aber trotzdem arschweit weg. Auch für Star Trek-Verhältnisse.
Also Alpha Centauri ist der nächstgelegene Stern. Also das haut schon hin, dass das nahe dran ist, aber es ist unendlich viel weiter als der Jupiter. Und das
hat bei euch geklingelt oder bei mir geklingelt?
Ich glaube, bei dir.
Da muss ich kurz mal rangehen. Ich glaube, es ist jemand, der sein Päckchen abholen möchte. Kleiner Moment.
Zurück.
Genau.
Rücksturz. Wo waren wir? Rücksturz zum Thema. Wir wurden kurz unterbrochen, deswegen müssen wir uns mal kurz sammeln. Wir waren dabei zu sagen, dass der Jupiter doch sehr viel näher an der Erde dran ist als Alpha Centauri. Also ich sag mal so, in Lichtjahr, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, es sind sowas wie 60 oder 80.000 astronomische Einheiten. Und Jupiter, das sind so 5 oder 6 astronomische Einheiten weg.
Okay. Jetzt müsst ihr mal für die Dummies, was ist eine astronomische Einheit?
Wie groß die Entfernung ist zwischen der Erde und Sonne. Die mittlere Entfernung.
Ja, so einfach. Okay, ja.
Ja, also, Entschuldigung.
Stimmt. New Horizons ist, um sich mal das klar zu machen, New Horizons ist gerade 14 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Von der Erde entfernt. Mhm.
Mhm. Also das zwischen. Ist das am weitesten entfernte menschliche Gefährt.
Nee, ich glaube, Voyager 1.
Ach, das ist Voyager, stimmt, ja.
Voyager 1 ist, glaube ich, gerade 17, oder?
17, ja, die müssten über 100. Über 100 müssten es sein.
Über 100? Ach so, ja, ja. Okay.
Die sind schon, ein Stück weg, du.
Ja, das kann natürlich sein, aber ja, Pluto ist etwa so 14 Einheiten entfernt. Ja, was ja, ich auch
sind,
auf der Brücke.
Sind einen halben Lichttag weg.
Diese Brücke, die ist ja mehr aus dem, also da ist mal im Baumarkt in die Badeabteilung gegangen und hat sich mal so kräftig bedient. Ich habe hier gerade ein Standbild, wo die Astrogatin, ich weiß gar nicht, wie die heißt, also die für die Raumüberwachung zuständig ist, die schraubt offensichtlich an so Wasserhähnen, so mit so dicken Knubbeln, die kenne ich auch noch aus Bädern. Und da oben sind halt in so Dreiergruppen so Wasserhähne angebracht.
Ja. Ziemlich eindeutig schwer zu übersehen.
Und natürlich die haben ganz auch keine prominent.
Die haben auch keine Funktion. Das ist jetzt nicht so, dass das Hebel wären. Also irgendwann später hält sich dann auch mal jemand da dran fest, so mal eben.
Ja, und Alistair McLean, seine Steuereinheiten, das sind Anspitzer. Das habe ich auch schon letzte Folge erzählt. Ja. Und natürlich dann ganz prominent das Bügeleisen, das wahrscheinlich, den meisten aufgefallen ist. Ja.
Das ist auch sehr schlecht kaschiert.
Ja, was ich dann toll finde beim Start, dann machen die Startsequenz und dann zeigen die so ein Steuerpult und alles, was da passiert, ist, dass sich ein Hebel von allein bewegt.
Ja, das ist...
Technik, hey!
So schwierig kann das gar nicht dann sein, wenn das Raumschiff das schon selbst macht, nicht?
Ja, bei Star Trek, da muss hier noch Commander Sulu noch von selbst die Daten eingeben.
Ja.
Und dann kommen wir zur Startsequenz und das haben wir auch schon letzte Folge besprochen, wie sie das hingekriegt haben, einfach eine Alka-Seltzer-Tablette gefilmt und das Ganze umgekehrt abgespielt, sodass die Blasen nach unten steigen und dann die Orion drüber gelegt und es wirkt sehr gut, also das ist eine wirksame Szene.
Und das Ganze noch mit einem Strudel versehen, also dann auftauchen.
Genau, das kommt wurde in der,
Strudel heraus.
Ich glaube, im Strömungsbecken der TU München aufgenommen. Der Strudel. Und dann steigt sie auf ohne sichtbaren Antrieb. Da frage ich mich auch, wie sie das erklärt haben, ob das irgendwie so Antigravitationsantriebe sind, weil so leuchtende Warp-Gondeln sehen wir auch nicht.
Ja, also ich nennen es auch immer nur Antrieb.
Der Spitze.
Irgendwann später kommt dann auch so eine Szene, wo sie beschleunigen und dann zeigen sie das von außen und alles, was passiert ist, dass sich diese Untertasse nach vorne neigt im Weltraum.
Ja, muss ja aerodynamisch sein. Ist ja klar.
Ja, wenn sie in der Atmosphäre startet, vielleicht schon, ja.
Nee, das ist im Weltraum.
Ach so, im Weltraum. Das
ist nicht im Weltraum, dann neigt sie sich einfach mal nach vorne.
Ja, und dann kommt diese Unterhaltung, wo sie sich über ihre neuestes Crewmitglied unterhalten. Und das ist auch so typischer 60er.
Die sie dann auch prompt mal eben beschnüffeln per Video.
Ja, ja. Also, und wie sie das ist ganz interessant. Also, dass da auch Alistair McLean, der ist ja, der mag die zwar auch nicht, aber er versucht auch schon korrekt zu sein und sagt, also jetzt, wenn ihr die mit ihr sprechen wollt, dann redet sie auch an und schaut nicht immer nur so, wie so komische Voyeure da ihr beim Umziehen zu. Also er ist schon der hier so ein bisschen der Korrekte von den allen und Hasso ist so der, ja soll so der, nee, nicht Hasso,
ja, Monty
soll so der Frauenheld sein.
Ja, genau, der will ja mit ihr flirten, bietet ihr Whisky an.
Das finde ich auch eine sehr schöne Szene, wo sie dann sagt, ja, durchaus, muss ich leider eine Meldung machen.
Dass sie Alkohol im Bord haben.
Ja, und wir kommen ganz am Ende nochmal darauf zurück, auf die Szene.
Ja,
und genau. Das finde ich auch toll.
Ja.
Also ist wirklich, wirklich ganz fast das allerletzte. Die vorletzte Szene ist es dann. Da kommen wir nochmal darauf zurück.
Ja. Und dann kommen wir zur ersten Action-Szene. Zur ersten Action-Szene, wo der Sonnensturm über die Orion hineinbricht und sie kräftig durchschüttelt, wie so ein Sonnensturm das halt so tut.
Mhm. Wie ja, aber so ganz ernst war es halt, der Witz ist, wenn du dir die Meldung anhörst, da sagen die 150 mal so viel wie normal über der Norm. Und dann später im Dialog sagen sie bis zu 10.000 Mal wie normal. Und ja, aber das ist Absicht, ne? Die versuchen natürlich der Tamara vorzumachen, dass es alles noch viel schlimmer ist, als es eigentlich ist.
Ja, aber
der Grund ist ja, dass man.
Es gibt da so eine Außenaufnahme, wo dann wirklich so, wie so Staub gepustet wird, also wie so ein richtiger Sturm halt.
Ja, völlig absurde Szene, aber im Prinzip genauso absurd wie alles, was man sonst so sieht in der Science Fiction.
Gerade in der frühen Science Fiction, nicht?
Auch heutzutage. Heutzutage hast du halt Computergrafiken, die sehen toll aus, aber die sind trotzdem absurd.
Natürlich.
Ja, was
mir der Hintergrund ist, dass man natürlich. Achso.
Ganz aufregt bei so auch moderner Science Fiction, dass wie sich Schiffe. Also dass sie, wenn so ein Shuttle von so einem großen Raumschiff startet, einfach wegfliegt und dann einfach eine Kurve fliegt. Ohne irgendwie ersichtlichen Antrieb auch von den Seiten her, sondern einfach wie halt so ein Kampfjet, einfach so eine Schleife fliegt. Und das ist sowas, was man heute wirklich mal, also sich nochmal überdenken könnte.
Ja, also die ganze Ästhetik vom Raumflug in diesen Science-Fiction-Filmen kommt ja auch von der Luftfahrt. Ja. Wenn man sich Star Wars anschaut, also diese berühmte Szene, wo die durch diesen Tunnel fliegen und dann die Bomben oder die Torpedos in diesen Schacht werfen, das kommt von einem Film, wo sie gezeigt haben, wie, also mehr oder weniger 1:1, wie eine Bombercrew einen Anflug auf einen Staudamm macht, den sie dann in die Luft jagen sollen. Und da kommen dann halt auch irgendwie die Jäger von hinten und beschießen die und so weiter und so fort. Und du hast Batterien irgendwie am Rand stehen, die mit Leuchtspurmunition da drauf schießen. Und ja, das sieht halt genauso aus. Das ist praktisch 1:1 genau das, was du auch in Star Wars siehst. Und sogar die Laser sind das. Ne? Die Laser in Star Wars sehen ja genauso aus, wie Leuchtspurmunition in der Nacht aussehen würde.
Alles nur geklaut.
Ja, das ist einfach wirklich 1:1 abgekupfert, weil sie halt wussten, hey, das sieht geil aus, das machen wir.
Ja. Wir kommen zu einer Szene, wo wir auch wieder Parallelen zu Star Trek haben, denn sie gehen in die, ich würde sagen, die Mensa, oder wie nennt man es auf dem Schiff? Kombüse?
Ja, also der Witz ist ja, die sind jetzt mitten in diesem Sonnensturm und jemand macht sich, einer von denen, ich weiß nicht, wer es ist. Ist es Hasso? Macht sich total Sorgen. Ja, Hasso
macht sich was und dann nimmt erstmal die erste Portion der Captain ihm einfach weg.
Nee, warte mal. Der Hasso macht sich erstmal noch auf der Brücke Sorgen, also hat so ein ganz besorgtes Gesicht und wird gefragt, was ist denn los? Ja, seinem Pudel geht's schlecht.
Genau. Nummer 264.
Nummer 264, ja.
Hat Würmer.
Will nichts mehr essen. Ach ja.
Man denkt im ersten Moment natürlich, der macht sich Sorgen wegen des Sonnensturms, aber es ist natürlich ganz was anderes.
Ja. So, und dann gehen sie essen.
Genau, und weil dieser Sonnensturm ist natürlich nur gefaked, weil man dieser Aufpasserin eins auswischen möchte.
Nee, gefaked ist es ja nicht. Die sagen ja schon, bist schon irgendwie ziemlich nah daran vorbeigefahren.
Genau, aber eben halt so, dass man hätte es ausweichen können, aber wollte man eben ein bisschen Effekt haben, damit man auch den eigentlich zugewiesenen Flugroute verlassen kann.
Ja, aber halt so wenig wie möglich und um ihr halt zu zeigen, also wenn wir uns jetzt hier völlig strikt an alle Befehle halten, dann setzen wir das Raumschiff einer gewissen Gefahr aus. Ne?
Genau. Das wird ja später nochmal eine größere Rolle. Und dann haben sie so eine Art Brotbox, wo sie Replikator sein soll.
Ist wahrscheinlich auch eine Brotbox.
Es ist mit Sicherheit eine Brotbüchse, das habe ich nämlich auch hingeschrieben. Allerdings aus schönem reflektierendem Metall. Also irgendwie.
Ja, alles chrom und reflektierend Edelstahl und wahrscheinlich auch alles im Kärcher schön abspritzbar.
Das Essen kommt auf Knopfdruck und da muss ein Replikator drin sein oder irgend sowas, ne?
Oder auf der anderen Seite ist halt die Küche. Wurde so ein
Koch ich gefragt, muss man dafür bezahlen? Denn ich glaube, Hasso sagt ja dann, lädst du mich ein? Oder ist das nur ein Witz quasi, weil man ja eigentlich dafür nichts bezahlen muss?
Ich glaube nicht, dass man auf den Schiffen dafür bezahlen muss. Oder er tippt ja auf so einem Tastenfeld rum, damit noch mein Essen rauskommt. Vielleicht gibt er da irgendwie seine Kreditkartennummer ein oder sowas.
Vermutlich.
Wer weiß. Stellt sich immer noch die Frage, woher das Essen kommt. Ich glaube, die Frage wird auch nie beantwortet werden.
Ist natürlich aber auch ein simpler Trick. Man klappt es zu, dann geht es auf der anderen Seite auf und man kann ein Tablett reinschieben. Also tricktechnisch sehr kostensparend gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, Alistair McLane, der isst doch mit Stäbchen, oder? Ja, ich sehe es hier gerade, ich lasse es auch noch im Hintergrund laufen. Also Hasso isst mit den Fingern natürlich, weil es Hasso ist. Aber McLane isst mit Stäbchen. Und das ist auch so eine 50er, 60er Jahre Geschichte, cool, wo asiatisches Essen natürlich total der neueste Schrei war. Und das galt als modern und als exotisch. Und natürlich müssen dann die Leute in der Zukunft auch asiatisch essen.
Ja, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, es ist auch halbwegs so tatsächlich, das Essen tatsächlich so gemacht, dass man es mit Stäbchen essen kann. Es ist tatsächlich klein genug dafür. Weil ich esse ja auch gerne mal mit Stäbchen. Also ich hatte ja auch einen chinesischen Mitbewohner. Ich habe hier jede Menge Stäbchen bei mir rumliegen. ich esse damit, witzigerweise esse ich damit viel weniger, als dass ich damit koche. Also als Kochinstrument sind Stäbchen echt gut.
Ach so, so rum, jetzt verstehe ich jetzt. Ja, ja.
Ja, anstatt von Kochlöffel und so.
Ach, ja.
Aber du kriegst doch viel weniger Masse bewegt, oder?
Witzigerweise nicht. Also ich hab das einmal gesehen bei einer echten Chinesin beim Kochen und hab das gesehen und hab mir gedacht, hey, das ist eine gute Idee.
Ja, nee, ist ja, ist
leicht zum Abwaschen.
Schlecht. Also wenn da mit 1 Milliarde Menschen vernünftig mit essen und kochen können, dann kann das nicht so falsch sein.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Menschen tagtäglich mit Stäbchen essen. Wahrscheinlich schon ein großer Anteil der Menschheit.
Ja, so reichlich 1 Milliarde dürfte es sein, ja. Es ist halt so in Ostasien und dazu kommen halt dann noch alle so Übersee und Leute wie ich halt und so, ne?
Ich frage mich, ob das in der Logik der Serie so eine Art ist, okay, wir wollen keine Messer und keine spitzen Werkzeuge irgendwie an die Crew ausgeben, weil die haben ja auch irgendwie keine Waffen immer zur Hand, sondern wir sagen, okay, um auch der Sicherheit der Crew wegen, geben wir hier nur Stäbchen aus. Und wenn die Crew halt bewaffnet werden muss, dann ist das halt bei speziellen Maßnahmen. Also vielleicht ist das ja sowas. Das
weiß ich nicht. Also Also das Essgeschirr, wie wir es kennen, wurde ja deswegen eingeführt. Also das Buttermesser hat ja deswegen keine Spitze, weil in Versailles, also am französischen Hof, war das irgendwann ungern gesehen, dass sich regelmäßig dort Leute gegenseitig erstochen haben. Und dann hat man halt gesagt, nur noch stumpfe Messer. So einfach aus Sitte halt heraus. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Also ja, Eskische, habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Das ist eine interessante Geschichte, echt. Also, vor allen Dingen, das Ganze konnte sich erst entwickeln, nachdem die Gabel gekommen ist, die sich irgendwann in Italien entwickelt hat, nachdem man gesagt hat, okay, es ist vielleicht schlecht, wenn alle zu Tisch mit den Händen nach dem Essen greifen. Und da hat man damit angefangen.
Ja. Und dann finde ich, hast du hier eine interessante Bemerkung, wo er sagt, okay, also 3 Jahre hält dir das garantiert nicht aus. Und dann sagt McLean, denkst du, sie hört vorher auf? Und hast du so, ja, oder sie ist bis dahin selber Kommandant des Schiffes.
Jo.
Also das finde ich auch eine sehr schöne Bemerkung.
Ja, also es ist ja auch, ist halt auch klar, die hat es irgendwie faustdick hinter den Ohren, ne?
Ja, also es wird spannend und dann machen wir einen Schnitt und wir kommen zu einem toten Satelliten, der durch den Sonnensturm weit vom Kurs abgetrieben wurde und jetzt als taube Nuss sozusagen im Orbit hängt und
Der will erstmal abgeschossen werden. Der soll abgeschossen werden und Tamara beschwert sich sofort, das Ding hat einen Wert von 12.000 Krediten. Interessant.
Alle abbezahlt werden.
Ja, aber der, nee, Kredite ist halt so diese Geldeinheit letzten Endes.
Natürlich, ja.
Ist ja auch keine schlechte Idee, einfach das ganze Kredit zu nennen, weil das kommt der, dem Sinn des Geldes eigentlich sehr viel näher, weil Kredit heißt ja, was heißt Credo, das auf Deutsch?
Glauben, also von
Vertrauen, ja, oder so, ne?
Ja, genau.
Glauben, also, Vertrauen und so. Und genau, das ist ja halt auch Geld, ne?
Ja, ja. Es ist jedenfalls, aber weniger fantasievoll wie in goldgepresstes Latium.
Latinum.
Latinum. Goldgepresst Latinum, genau. Ja. Aber das benutzt ja auch nur die Ferengi, die sind ja auch böse.
Ja. Und ja. Dann will Tamara, meinte sie, okay, es soll sich halt ein Techno-Hilfskreuzer drum kümmern.
Was der wohl für Musik spielt, ja. Hm? Das ist ein cooler Name für eine Diskothek, oder?
Techno-Hilfskreuzer, ja.
Oh, Techno-Hilfskreuzer.
Der Witz ist natürlich, damals gab es noch kein Techno.
Natürlich.
Aber, also, die Vorstellung ist gut. So, ja, aber kaum ist man daran vorbeigefahren, kommt es zum eigentlichen Kern der Sache dieser Folge. MZ4 meldet sich nicht.
Ja, und dort ist ein Freund der Besatzung sozusagen Chef.
Genau.
Und wenn der sich nicht meldet, dann ist er entweder tot oder betrunken.
Genau, entweder tot oder besoffen.
Sehr schön, diese Auswahl. Ne?
Ja, aber Tamara, die will sich das nochmal erklären. Wieso weichen wir jetzt vom Kurs ab? Weil die sind ja noch nicht dort, wo sie eigentlich ihre Patrouille fliegen sollen. Und halt, wie gesagt, entweder erklärt man es ihr so, sie machen sich halt Sorgen um ihren Freund, aber weil sie halt nicht Teil der Crew ist, sagt McClane dann ihr explizit, nun, es ist so, der Forschungskreuzer Challenger.
Automatischer
Laborkreuzer, so hieß das Ding. Challenger ist auf dem Weg dorthin und wenn das Ding keine Befehle bekommt von der MZ4-Station, dann rast das Ding da einfach rein. Was natürlich bescheuert ist.
Ja, also da habe ich auch gedacht, Redundanz haben die auch noch nie was von gehört. Also kann der aus allen möglichen Gründen, kann der automatische Laborkreuzer ja seine Koordinaten nicht bekommen. Und dass man da keine Redundanzsysteme eingebaut haben, von wegen bei Kollision bitte vorher abbremsen. Ja, ja, dann das ist auch so eine Sache. Ja. Aber wahrscheinlich, also in der Logik der Serie hat sich wahrscheinlich das McClane nur ausgedacht, um die Jakolowski davon zu überzeugen, dass sie jetzt so unbedingt auf den auch landen müssen und
das wird nachher nochmal wichtig. Am Schluss kommt, gibt es noch eine Szene, die tatsächlich zeigt, dass das tatsächlich auch passiert.
Ja, ja. Ja, also der Challenger ist tatsächlich unterwegs. Es ist halt nur völlig bescheuert, dass das Ding dann tatsächlich auf Kollisionskurs ist. Und ja,
man kann es auch nicht ändern, weil der natürlich vor Jagolowsk gesagt hat, man darf diesen Satelliten nicht abschießen. Denn der sendet irgendwie diese Daten weiter und wenn man den abgeschossen hätte, wäre das Ganze viel einfacher gewesen.
Nee, der Satellit, der sendet einfach auf der falschen Frequenz, nämlich auf der gleichen. Stopp. Der Satellit, die Taubenuss, die stört den Funk, denn die Tamara möchte das Ganze einfach an die Erde melden, damit die sich drum kümmern soll.
Ach so, war das richtig, ja, genau. Hm, stimmt.
So, das Dumme ist, ein bisschen später kommen wir darauf nochmal zurück.
Genau, das kann nicht so ganz sein, ja. Hm?
So, also Funk ist angeblich gestört. Daraufhin hat dann halt der McClane halt Handlungsfreiheit sich verschafft und dann geht's an die Landung. Und dann heißt es erstmal, Orion flutet Magnetkissen. Wie so ein U-Boot. Komplettes U-Boot-Sprech.
Ja, auch vorher haben sie was von den hydroponischen Tanks erzählt.
Genau,
das
ja.
Das ist ja auch noch so ein U-Boot-Geschichte.
Ja, schätze ich mal, ne?
Aber das macht auch ziemlich Sinn, dass man hier, dass die Autoren sich hier an U-Boot-Sprech orientiert haben, weil zum Beispiel die Russen, bevor die Amerikaner das vorgemacht haben mit den Testpiloten, haben die Russen überlegt, was nehmen wir denn hier als Leute, die wir da in den Orbit schießen? Und dann sind sie erst auf U-Boot-Kapitäne gekommen, weil die ja schon Erfahrung damit haben, in so kleinen Metallkapseln eingeschlossen zu sein. Und die Frage, ob man U-Boot-Besatzung zu Astronauten ausbildet, war zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so abwegig.
Ja, blöd ist es auch nicht. Blöd ist es auch nicht.
Ja. Und dann starten sie ihren Shuttle-Pilz. Also ich finde ja auch, das sieht so ein bisschen aus.
Warte mal ganz kurz noch. Ja. Davor gibt es noch eine interessante Unterhaltung zwischen Tamara und McLean. Und da beschwert sich halt Tamara, dass sich der McLean nicht an Befehle hält. Und der erklärt ihr, ja, wir sind halt keine Roboter. Wir halten uns nicht einfach so an Befehle, sondern wir denken halt sozusagen selber nach. Und die Tamara meint halt, ja, es wäre besser, wenn ihr Roboter wärt. Ein Roboter hätte auch das Problem schon längst erkannt gehabt. Also, ja, diese Diskussion gab es damals halt auch schon.
Ja. Gab es ja auch schon im Kommandoraum, denn auch da hat man gesagt, na, irgendwann werden sie wahrscheinlich dann die Piloten mal komplett durch Roboter ersetzen. Also das scheint irgendwie auch gerade so aktuell zu sein.
Und hoffentlich auch die Arbeiter im Generalsstab.
So ist es, genau, das ist dann die Antwort.
Ja. Und dann wie gesagt halt Lancet ab ins Shuttle sozusagen, mit riesengroßen Bullaugen in Untertassenform noch dazu, aber kein einziges Bullauge nach unten.
Genau. Diese Bullaugen sehen ja auch ein bisschen sinnlos aus, also irgendwie hat man die Hälfte der Fläche dann auch nicht wirklich im Blick. Würde wahrscheinlich ein Bullauge auch reichen.
Ich finde es ja auch so interessant, dass die alle in ihren Kommandositzen so sitzen, als würden die irgendwie im Wohnzimmer sitzen und nicht, als würden die da ein Raumschiff steuern. Also die flätzen sich da alle in ihre Sessel rein. Und bei Star Trek ist es genau umgekehrt, da lehnen die sich ja, also wenn man sich mal auf die Körperhaltung vergleicht, da lehnen sie sich ja meistens nach vorne. Also wenn sich hier Kirk irgendwie, und die sitzen auch alle in die gleiche Richtung. Also der Kommandant und Erstoffizier, sondern sich mal die Brücke der ersten Enterprise mit der Brücke von Orion, Orion vergleicht, die ja mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind, dann hat man bei der Orion so eine Verteilung in alle Himmelsrichtungen, so ein großes Durcheinander. Und bei Star Trek hat man so den Blick nach vorne, auch wenn es beim Raumschiff eigentlich egal sind, weil es ja Bildschirme sind, aber trotzdem den Blick nach vorne gehabt. Und das ist ja eigentlich bei Star Trek besser, auch wenn das wahrscheinlich beides egal ist. Aber ich finde, da hat man die Aufteilung der Brücke noch mal ein bisschen besser durchdacht.
Diese Sessel sind ja auch irgendwie sehr skurril, die wackeln wie sonst was und ein Drehsessel, also man sicher auch als für Beschleunigungen und sowas überhaupt nicht geeignet. Man würde wahrscheinlich bei jeder Bewegung des Gefährtes in irgendeine Richtung sofort mit dem Drehsessel irgendwie eine Kehrtwendung machen. Also da wären sicher feste Sitze irgendwie doch besser.
Ja, aber Sicherheitsgurte gibt's auch hier nicht.
Nee. Das hat jetzt erst gerade der letzte Star Trek-Film, habe ich gesehen. Die haben jetzt plötzlich Gurte eingebaut.
Zum ersten Mal.
Ich habe mich schallend gelacht, als ich das gesehen habe.
Parallel-Universum.
Ja, richtig, genau. Deswegen die originale Folgen haben das ja nicht. Da müssen sie alle noch dieses Wackel-Acting machen, wenn das Raumschiff gerade irgendwie getroffen wird.
Ja, Wackel-Acting, da kommen wir nachher noch hin.
Gibt's ja auch, genau. Aber es wird gestartet, also man fährt ein bisschen wie im Fahrstuhl. Im Hintergrund geht so langsam die Bordwand vorbei, also sehr gemächlich. Die sitzen, flätzen sich auch immer so schön da im Sessel, als ob sie gerade irgendwo zu Hause im Fernseher sitzen.
Ja, wahrscheinlich geht's auch ein bisschen darum, die Militärästhetik da irgendwie zu durchbrechen. Schätze ich mal so. Im Vergleich dazu ist der Star Trek wirklich sehr militärisch an einigen Stellen. Also es ist halt so, die sind halt auf unterschiedliche Weise gleichzeitig militärisch und gleichzeitig so komplett legere halt.
Ja, aber ich muss dir hier widersprechen zu deiner Aussage, dass die Lanzette kein Bullauge nach unten hat, weil bei der Landeszene auf der MZ4 sieht man eindeutig, dass es ein Bullauge nach unten gibt, mindestens.
Ach, richtig, ja, stimmt. Die haben nochmal so diese Projektoroptik.
Ach, Mist, du hast recht. Du hast recht. Ich muss mich entschuldigen. Aber ich glaube, das war doch bloß jetzt eine Aufnahme. Nee, wir sehen ja. Ja, doch, doch, jetzt sehe ich
schon weiter, wo sie vor dem Raum, vor der Lanzette stehen. Und da, was ich ja bei diesen Raumanzügen sehr, sehr interessant finde, ist, dass sie oben ein Loch haben, was sehr offensichtlich ist. Die Helme.
Ach so, die Helme, ja, naja, die müssen ja atmen können. Also die Schauspieler jetzt.
Ja, aber erstmal, dass sie überhaupt Helme aufhaben, liegt natürlich daran, dass McLean ihnen gesagt hat, sie müsste jetzt doch Raumanzüge tragen, obwohl sie ja sich etwas gegen Mokieren, sei ja doch eine,
das
sei
also eine sehr gut funktionierende Atmosphäre dort. Ich muss sagen, das Loch ist mir nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht. Ich habe es erst gesehen, als du es gesagt hast, ja.
Also mir ist das also wirklich beim ersten Mal aufgefallen. Ich habe auch gedacht, natürlich ist es dazu da, dass die Schauspieler nicht ersticken, aber das hätte man vielleicht auch etwas eleganter lösen können, als da wirklich ein großes Loch am Kopf oben einschneiden, was man total sieht.
Es ist aber irgendwie so groß und man hat die Kamerawinkel so gewählt, dass man im Allgemeinen das nicht sieht. Also wie gesagt, also 2-3 gegen dich. Man bekommt's nicht mit.
Na gut.
Überstimmt. Na jedenfalls sind die auch sehr überdimensioniert. Also es ist komplett aus Plexiglas. Also sicher auch nicht so sinnvoll, dass man immer die Hinterköpfe sieht. Also von hinten raus sieht man ja nicht sonderlich viel. Aber offenbar stabil genug und sieht halt sehr lustig aus.
Naja, ist halt ein visuelles Ding, also ist für den Zuschauer interessanter, wenn man die Köpfe immer rundherum sieht, auch wenn die Helme aufgesetzt sind.
Natürlich, genau. Ja, dann landen sie dann in einem sehr organisch aussehenden Turm. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es wirklich in so einem Pilz oben aufsitzt und die fahren in so einen Schacht ein.
Und drin ist dann wieder alles eckig. Mit sechseckigen Tunneln.
Ja, genau.
Leuchtenden Wänden. Was halt alles so Computer ist, halt, ne, also wie Computer damals noch waren, Blinkenlights, ne?
Alles schön, aber es blinken, aber ja, macht natürlich auch einen schönen optischen Effekt. Jetzt steigen sie aus durch ihren Monitor. Der müsste eigentlich genau da sein, wo sie aussteigen.
Ich glaube, das ist kein Monitor, das ist wirklich ein Bullauge.
Ach so, doch, ja. Hm. Ach, tatsächlich, da ist auch ein Bullauge. Ich sehe es jetzt auch gerade im Modell sogar. Also da links steigen sie aus und rechts ist ein Bullauge. Also
ist tatsächlich sowas da. Das hatte ich nicht gesehen. Also, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Muss ich man schon sagen. Und das ist mir insgesamt bei Raumpatrouille aufgefallen. Die Leute haben sich durchaus Gedanken gemacht darüber. Sie konnten halt bloß nicht unbedingt alles umsetzen. Und das werden wir dann bei der nächsten Folge sehen. Da war eine Szene, da habe ich erstens herzlich drüber gelacht und zweitens hat das irgendwie alle Fehler für mich gut gemacht, weil ich gesehen habe, okay, die wissen, dass sie Mist machen.
Ich glaube, sie nehmen sich auch nicht allzu ernst. Das werden wir nachher noch in einer Szene. Kriegt man das noch schön mit, ja.
Ja, ja.
Also ja, auch diese Gänge sind auch sehr lustig, weil die eigentlich so völlig unpraktisch sind. Also sie steigen da ja zum Teil durch so ein Parallelogramm ein.
Ja, das ist halt auch schon immer so gewesen. So, und dann finden sie die Besatzung. Und sie steht. Und je nachdem, was für eine Szene du gerade hast, ich bin mir nicht sicher, ob das zwei Schauspieler sind, die nur da stehen, oder ob das, also Puppen sind es nicht, dafür sind es zu detailliert.
Die werden nicht einfach nur stehende Schauspieler. Ich dachte, ich glaube, das war die billigste Variante, wie man.
Ich glaube, in der ersten Szene sind es Schauspieler und in der zweiten Szene ist es einfach ein Foto. So kam es mir ein bisschen vor. Weil in der zweiten Szene, da ist einer in Großaufnahme im Vordergrund und ich glaube,
also das sie werfen auch Schatten. Also in der ersten Szene werfen sie auch Schatten.
Ja, ja, ich glaube, deswegen sind das ja auch Schauspieler. In der zweiten Szene, wo der eine bloß dasteht, im Vordergrund, kam mir ein bisschen vor wie ein Foto.
Nee, der ist echt, das ist ein echter Mensch.
Der ist echt, ja.
Ja, der tut noch nichts. Der wackelt auch ganz leicht.
Ja, wackelt doch ganz leicht, wie er mit dem Kopf wackelt.
Ja.
Okay, ich hatte es mir nicht 2-3 Mal angeschaut, okay. Mhm.
Ja. Und jetzt ziehen sie auch ihre Waffen. Und diese Waffen finde ich besonders schick. Sehen so aus wie so. Ja, man kann es kaum beschreiben. Es sind halt wie so Stöcke, so Waffenstöcke.
Mhm.
Ja, irgendwer hatte das identifiziert und ich hab's vergessen, aber die sind aus Edelstahl und die Spitzen sind auch irgendwie aus Stahl.
Bisschen wie so ja, diese Espresso-Mixer, ne?
Wenn man geht mal auf die Minute 34, wo die beiden die zum ersten Mal rausziehen, ja, der Witz ist, die halten die unterschiedlich. Weißt du, der eine hat den Lauf unten und der andere hat den Lauf oben.
Das sind bestimmt zwei unterschiedliche Waffen, also bitte.
Haben sie nicht aufgepasst? Nee, in der nächsten Szene ist bei beiden der Lauf unten.
Rum. Okay.
Ja, und dann kommen wir zur...
Macht die Aufregung.
Zur tricktechnischen Meisterleistung dieser Serie, die Frogs, die einfach nur, wie haben sie das gemacht, überprojiziert? Also irgendeine Technik haben sie da angewandt. Und
ich finde die Strahlen sind gut gemacht. Und so in Schwarz-Weiß kommt die total gut, also wirklich total gut rüber, die Strahlen.
Ja, und man sieht dann auch wirklich hier dieses Einschussloch. Das hatten wir ja bei Star Trek zum Beispiel ganz selten, dass man wirklich so dieses, wie halt so ein Laser, der macht ja nicht einfach so ein Loch, sondern der hat hier so eine Linie gezogen auf der Hinterwand. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist sehr realitätsgetreu. Also wenn es wirklich solche Laserwaffen gäbe. Oder wenn man halt mit so einem Hochleistungslaser auf eine Wand schießen würde, dann wird das einfach so einen Brennstrahl geben, weil man die auch nicht so ganz ruhig halten kann, sondern wackelt ja mal ein bisschen.
Ja, bei Star Trek ist es ja, je nachdem, was für eine Folge man gerade hat, hat ja der Phaser extreme Auswirkungen bis halt dazu, dass der Mensch, der getroffen wird, komplett zu Staub zerfällt. Aber nur der Mensch und sonst nichts.
Genau.
Ja, du musst halt die richtige Phaser-Einstellung machen. Ja, und jetzt.
Aber sie schießen ja durch dieses Wesen durch, also dem scheint das überhaupt nichts auszumachen. Im Gegenteil, der macht einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre. Und die beiden sind natürlich völlig konsterniert, ziehen sich erstmal in den nächsten letzten Raum zurück und besprechen die Lage.
Ja, und es wird jetzt entschieden, was gemacht wird. Und was versuchen sie denn, die Frogs abzuwehren? Es kommen ja jetzt auch Objekte auf die MZ4
zu. Aber warte mal ganz kurz, davor wird die Tamara erst noch belehrt, dass sie gefälligst nicht so anthropozentrisch denken soll. Ich finde die Szene halt trotzdem toll. Ja.
Genau.
So, und letzten Endes, es kommt zum Notstart.
Alarmstart, wie es so schön heißt, ja.
Ja, zum Alarmstart. Und sie müssen Hasso und Artan zurücklassen. Auf MZ4.
Weil sie nämlich derzeit schon wieder von weiteren Raumschiffen bedroht werden. Ein bisschen aussehen wie bei Space Invaders aus den frühen Computerspielen.
Genau, ja. So, und dann bekommt die Tamara die Anweisung, sie soll doch gefälligst jetzt einen Lichtspruch an die Erde absenden. Und da kommt's halt raus. Da kommt dieses Geflunker raus, dass dieses tote Ei, dieser Satellit, den Funk angeblich gestört hat. Und das ist halt nicht so.
Tja.
Ja. So, dann haben sie die nicht nur gesehen, sondern sie finden die Objekte halt auch mit dem Suchstrahl. Ich finde diese Meldung so toll. Suchstrahl reflektiert, Objekte zeichnen, Werfer frei. Ist doch toll.
Und eine sehr schöne Animation wieder dieses Fluges, also mit tatsächlich wahrscheinlich auch erster Computergrafik, ne? Also so ein bisschen mit diesen konzentrischen Ringen, die da sich ausbreiten. Das sieht schon sehr beeindruckend aus.
Nee, das ist halt, ich glaube, das ist so, wie Radar damals halt aussah. Sonar, Radar und Sonar.
Ja.
Bin ich ganz sicher, ja. Aber sieht schon beeindruckend aus, auf jeden Fall.
Genau.
Oder sehe ich das richtig? Genau, einfach nur von 9 bis 0 runtergezählt.
Genau, ja. Immer wieder. Und das zeigt.
Aber ich glaube, das ist keine Computergrafik, sondern. Ja. Das
ist einfach projiziert.
Projektion, ja, genau. Also ich glaube,
mit Licht meinst du.
Ja, ja, ja. Im Hintergrund dann immer wieder schöne Oszilloskope. Je nachdem.
Ja, genau.
Mit zwei überlagerten Sinuswellen, das ist das eine, und das andere sind dann Lisa Joux-Figuren, was genau das gleiche letzten Endes ist. Es ist auch zwei Sinuswellen, die man überlagert. Das und geht dann, mit allen Oszilloskopen und ist ein sehr beliebter Trick.
Und dann haben wir auch hier das erste Mal die Wackelschauspielerei. Genau. Also müssen sie so tun, als würde sich das Raumschiff neigen.
Jetzt auf der Kamera, das genau, weil sie irgendwie ja, sie können da nicht von davon kommen.
Ja. Wir machen ja jetzt ja mittlerweile irgendwie schon fast einen Audiokommentar zur Serie.
Ja, ja. Genau. Ja, also der Witz ist jetzt halt, jetzt haben sie den Befehl bekommen, zurück zur Erde zu fliegen. Und es stellt sich raus, es gibt eine Anweisung, eine Alpha-Anweisung, wo habe ich es denn stehen?
Genau, was man bei Kontakt mit Extraterroristen, Entschuldigung, Extraterristen zu tun hat.
Extraterristen.
Genau. Extraterristen, ja.
Und zwar müsste man eigentlich dann den verbrannte Erde hinterlassen, also sprich die Station zerstören, damit die nicht in die Hände fällt.
Ja, haben sie die Möglichkeit, das zu tun? Und dann heißt es, ja, durch Energiebrand. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Wahrscheinlich wird dann einfach die abgebrannt im Vakuum, wie auch immer sie das anstellen wollen.
Genau. Das ist wahrscheinlich der Vorläufer von Gefrierbrand. Ja.
Aber
ja. Auch einen schlimmen Energiebrand.
Ja, aber eigentlich ist das ja echt das Anti-Star Trek, ne?
Ja, ja, durchaus.
Also jede Raumbasis ist bei Zugriff Außerirdische darauf sofort zu zerstören.
Ja, ist und,
dann wäre Star Trek sehr schnell zu Ende, ja.
Ja, und noch dazu, wo die Besatzung noch drauf ist, ne? Also zwei von den Leuten sind ja noch drauf auf der Raumbasis.
Ja gut, das sorgt ja auch für Diskussionen, ob man das jetzt machen kann oder nicht. Und aber da ja die Alpha Order besteht, muss sich McLean da reinfügen.
Genau. Und dieses Dilemma wird jetzt auch noch ausgebaut. Also der sagt, er quittiert seinen Dienst und dann will er es doch machen und sagt und kämpft mit sich. Ich will nicht, ich kann nicht, ne? Und das Ganze wird dann nur dadurch aufgelöst, dass die Außerirdischen alles blockiert haben und das Raumschiff hat keine Energie mehr.
Genau. Das ist auch, diese Waffe ist auch sehr spannend. Diese Energiebalken, die sich da berühren.
Ja, irgendwie zwei Klammern. Von
denen, ja, genau.
Offensichtlich in Kontakt hergestellt. Also so, dass da ein Stromkreislauf geschlossen wird und die Waffe ausgelöst wird. Also, wie du schon vorhin gesagt hast, da haben sich halt Leute Gedanken gemacht, wie kann sowas funktionieren? Und im Grunde ist es ja nichts anderes, als da, dass beim Abfeuern von so wahrscheinlich so hochtechnologisierten Waffen einfach ein Kontakt geschlossen wird, der einen Energiestoß auslöst.
Ja, es muss halt, irgendwas passieren, dass man gut auf die Kamera bringen kann.
Genau.
Ja, das muss halt auf Film gut aussehen.
Das stimmt. Aber das passiert ja ganz ellenlangsam, damit man natürlich noch die Chance hat, das kurz vorm Ende abzubrechen. Aber es stellt sich heraus, es ist ja völlig sinnlos, das abzubrechen, denn es hätte auch nichts genutzt, denn die Aliens haben die Energie blockiert.
Ja. Derweil auf MZ4 ist man dabei, das Radio wieder zu reparieren und man schwingt dort heftig den Lötkolben und kommt leider nicht weiter.
Genau, weil die Aliens natürlich auch das zerstört haben, also die haben an alles gedacht.
Ja, also ja auch, die Aliens sind relativ kompetent hier, muss man sagen. Also im Vergleich zu dem, was man sonst so geboten bekommt, muss man echt sagen, ja, die sind richtig kompetent.
Kompetenz-Alien.
Ja.
Gibt es auch Kompetenz-Aliens? Ne? Na gut.
Dann wahrscheinlich ihre Kompetenz-Pullover.
Ja, aber sie haben halt doch nicht ganz mit, also haben halt mit allem gerechnet, was halt da war, aber sie haben nicht mit den, warte, kommt das jetzt schon? Ja, also es gibt halt noch eine Alternative.
Genau, sie haben festgestellt,
jetzt,
nämlich.
Ja, Moment, wir sind jetzt erst noch bei der Szene, ich zumindest, wo sie halt sagen, es kommt nicht genug Energie an und sie können es gar nicht eliminieren. So, und dann kommen sie endlich auf die glorreiche Idee. Ja, ach nein, Moment, erstmal. Sie haben versucht, den Sauerstoff wiederherzustellen auf der Raumbasis, nachdem sie auf die Idee gekommen sind, die Aliens. Die wollten nicht die Leute umbringen, indem sie den Sauerstoff weggenommen haben, sondern Sauerstoff ist für die giftig. Und deswegen wollten sie die Sauerstoffversorgung auf der Station wiederherstellen.
Und das geht natürlich nicht.
Das geht nicht. Haben sie kaputt gemacht. Dann wollen sie zurück zum Landsit gehen und von dort den Sauerstoff benutzen dafür. Das geht auch nicht, weil daran haben die Aliens gedacht und haben das auch kaputt gemacht. Ich sag ja, die sind ziemlich clever, die Aliens, ja?
Und es landen immer mehr, also insofern die Gefahr steigt.
Ja, und sind 5 Raumschiffe unterwegs und jetzt müssen sie sich irgendwie ganz dringend Gedanken machen, wie sie die dann davon abhalten, die umzubringen. Und eine Alternative gibt's, und das ist eine ziemlich dumme Alternative. Nämlich, sie nehmen einfach den Sauerstoff aus ihren Raumzügen, Raumanzügen.
Der muss auch schon irre verdichtet sein, denn ein Fläschchen in der Größe einer kleinen Spraydose soll für 90 Tage Sauerstoff bereithalten.
Ja, ich habe mal geguckt, also das müssten 50 Kilogramm Sauerstoff sein.
Also ein bisschen schwer dann wahrscheinlich, ja.
Ja, eigentlich müssten die nach vorne überkippen, wenn sie das in der Hand haben.
Aber ist hier die Zukunft. Da hat man sicher andere Möglichkeiten. Das wird wahrscheinlich dann irgendwo so generiert da drin.
Ja, der Witz ist ja irgendwann spät. Ich glaube, in irgendeiner anderen Folge gibt es dann natürlich auch Probleme mit Sauerstoff. Und da gibt es dann komischerweise diese Lösung nicht.
Ja, sie haben es jetzt uns kaputt gemacht.
Ja, das war das letzte Fläschchen.
Genau. Sie werfen also diese Flasche dann quasi denen vor und...
Nee, ich meine jetzt nicht in dieser Episode, in irgendeiner anderen Mal. Genau.
Ja, und damit, da kippen auch die Frogs ziemlich schnell um.
Genau. Ja, und ja, die schmeißen den Sauerstofftank, den schmeißen sie hin und nachdem alle da sind, dann wird einmal drauf geschossen.
Genau.
Dann macht's Peng und dann sind alle tot und liegen
als
glitzernde Leichen da.
Wenn man will, dass der Sauerstoff die Aliens umbringt, sollte man da vielleicht nicht direkt drauf schießen, sonst oxidiert das ja alles.
Kann doch nicht, ist doch Sauerstoff. Sauerstoff kann doch nicht oxidieren.
Aber verbrennt dann der Sauerstoff nicht einfach?
Nee, Sauerstoff kann doch nicht verbrennen, es sei denn, er hat was anderes zum Mitverbrennen.
Ah, okay, ja gut, aber wieso können sie einfach nicht die Flasche aufschrauben und das einfach ausströmen lassen?
Na, ist doch so extrem verdichtet. Das Ding ist so extrem verdichtet. Also wenn du schon normale Druckflasche hast, die geht ja schon ab wie eine Rakete, wenn du die einfach aufmachst.
Aber wie können sie dann selber den Sauerstoff kontrolliert in ihre Anzüge?
Ja, kontrolliert schon, aber die müssen das ja schnell machen. Die müssen es ja irgendwie hinkriegen, dass das ganz schnell geht. Und ja, jetzt waren die hier im Landset und irgendwie heben die da was hoch, das eindeutig so eine aufblasbare Dings ist.
Luftmatratze.
Luftmatratze, ja. Und völlig, man hat keine Ahnung, was soll dieses Ding dort? Wieso hebt der das da hoch?
Futuristisch aussehen.
Ja, war halt noch vom Badeurlaub auf keine Ahnung, Enceladus übrig oder so.
Ja, irgend sowas. Also, das ist relativ merkwürdig.
Ich finde ja auch sehr süß, nachdem ja eine Sauerstoffflasche zerschossen wird, müssen die ja beide trotzdem irgendwo Sauerstoff herkriegen und dann laufen die mit so einem kleinen Gummischläuchlein verbunden durch die Gegend. Sieht auch sehr süß aus, wenn man drauf achtet.
Ja. Der Witz ist, so völlig unrealistisch ist das nicht, weil so furchtbar viel Sauerstoff brauchst du ja, glaube ich, gar nicht.
Ja, natürlich, aber da wird es auch reichen, dass der Sauerstoff, den du im Anzug hast, wahrscheinlich erstmal verbrauchst, oder?
Ja, ist ja auch so. Ich meine, das Ding explodiert und die kommen dann ja aneinander und das dauert ja alles seine Zeit. Also die ersticken nicht sofort. Also das ist schon relativ realistisch gemacht.
Wobei ich mich ja immer frage, die gehen einfach mal davon aus, dass diese Frogs bösartig sind. Ne? Zum einen dadurch, dass die hätten angeblich die Besatzung dieser Raumstation schon...
Die sind ja schon tot. Die sind ja schon tot. Das ist ja nicht nur angeblich.
Ja, sind sie denn tot? Wissen sie das überhaupt? Die sehen ja nur, dass die da stehen und gelähmt aussehen. Aber
ja, muss ja nicht sein, dass die tot sind. Ich finde es auch merkwürdig, das wird nie aufgeklärt. Ja. In der ganzen Serie wird das nie aufgeklärt, was ist jetzt mit diesen Leuten eigentlich passiert.
Genau. Weil einfach nur Sauerstoff entzogen kann es ja nicht sein. Dann stehen die ja nicht so in der angewurzelten Gegend rum.
Genau, ja. Das wäre eigentlich total interessant gewesen, aber es wird an keiner Stelle mehr thematisiert.
Ja, so. Vielleicht ein Grusel-Effekt, ne? Aber dass man nicht weiß, was es ist und ja, schade.
Ja, also da hätte man echt richtig viel draus machen können. Sie haben es nicht hingekriegt. Naja, jedenfalls der Lichtspruch war erfolgreich und die Generale unterhalten sich schon und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, hier ist jetzt schon alles vorbei, aber tatsächlich läuft das noch alles. Genau. Also das ist irgendwie sehr verwirrend zusammengeschnitten, diese Szene. Aber die Szene ist nicht unbedingt schlecht. Da gibt's diesen tollen Satz, diese fremden Welten, die sind mir egal, solange sie uns in Ruhe lassen.
Ja, genau. Das klingt schon sehr nach Pegida wieder, ja.
Ja. Also, wie gesagt, es bricht halt bei diesen Generälen die Debatte um aus, ja, was machen wir jetzt? Es gibt außerirdische Hilfe. Und irgend so ein Forscher ist halt dabei und der hält halt eine relativ gute Rede dazu. Und der sagt halt, also bevor irgendwelche militärischen Handlungen kommen, sollte man erstmal klären, wer sind sie, was wollen sie und was können sie.
Genau.
Aber sonderlich viel hört man darauf nicht, weil dieses was können sie ist ja schon geklärt.
Genau. Ja, gut,
und wer braucht dann
schon sinnvoll die
Technologie? Wer muss dann noch fragen, was, ja, wer sie sind und was sie wollen? Da fragt man ja gar nicht danach.
Aber das wäre ja durchaus menschlich. Also das würde ja tatsächlich zu Generälen vielleicht auch passen.
Ja. Ja, wir haben ja hier nicht die Utopie von Star Trek, sondern ist ja immer noch Militär, auch wenn es keine Nationen gibt.
Ja.
Wollte ich mich ja immer noch fragen, wenn es keine Aliens gibt, wogegen verteidigt man denn die Außengrenzen,
wo der patrouilliert wird? Irgendwie muss es Krieg geben. Also es hat ja zwei stellare Kriege gegeben.
Nur gegen wen, ne?
Ich habe keine Ahnung. Das sagen die auch nicht.
Nee. Deswegen war ich davon ausgegangen, dass es vielleicht doch schon Aliens gab, nur hat man sich mit denen quasi in irgendeiner Weise
Ich glaube, es sind einfach die Kolonien irgendwo draußen im All, also dass da schon Menschen gegen Menschen kämpfen. Und es gibt zwar keine Länder mehr auf der Erde, aber das heißt nicht, dass es nicht unterschiedliche Gruppen irgendwo draußen im Weltall gibt. Mhm. Schätze ich
genau. Ja, so würde ich das auch sehen. Ich nehme einfach, das war so ein Bürgerkrieg oder keine Ahnung, der große Einigungskrieg.
Ja, irgend sowas. Aber irgendwie ist dann das Militär trotzdem noch übrig, ne? Was halt doch merkwürdig ist.
Ja, es geht ja nicht einfach weg, wenn der Krieg vorbei ist.
Ja.
Das ist wahrscheinlich da auch wahrscheinlich Machtansprüche, die das Militär hat und die geben sie ja nicht einfach nur ab, weil der Krieg vorbei ist.
Ich sehe hier gerade diesen Raumkreuzer, wie heißt der, Challenger.
Ja.
Und weißt du, wie sie den aufgenommen haben? Die haben einfach bloß die Brücke von der Orion genommen und die Kamera auf den Kopf gestellt. Guck dir das mal an. Bei Minute 53.
Echt, da war ich doch.
Guck dir das an, das ist der Wahnsinn.
Die haben die Orion auf den Kopf gestellt, oder was?
Ja.
Nee, tatsächlich. Tatsächlich. Einfach die Brücke verkehrt rum. Also eigentlich.
Genau.
Stimmt.
Dumm ist es ja nicht, weil kann man ja ausgehen, dass es irgendwie so eine Standardbauweise ist, aber es ist sogar der gleiche, es ist einfach der gleiche Shot vom Start.
Ja.
Einfach im Kopf gestellt.
Genau,
gleiche Shot.
Ja, stimmt. Samt diesem Fernseher, der da steht.
Es fällt mir erst
nachher auf. Das ist gut gemacht. Gar nicht so schlecht. Aber warum man das sieht, ist natürlich, muss man auch erklären, denn das stimmte tatsächlich vom Anfang, nämlich dieses automatische Labor, was immer das ist, wofür man immer das braucht, das rast tatsächlich auf diesen, wir haben es so schön gesagt, Kleinstmeteoriten zu, auf dem diese Station ist, und dass die beiden, die unten gerade nach der Lösung forschen, wie man denn wieder das Raumschiff flott kriegt, also die Lancet, und dass sie davon wissen.
Ja, die versuchen, also die sagen halt erstmal, wir kriegen das nicht hin, so schnell die Funkanlage irgendwie wieder hinzukriegen, dass wir da die Signale senden können. Und dann kommt halt diese Szene, wo dieser automatische Kreuzer ankommt und dann einfach, Moment, 2 Sekunden sind es bei mir noch, einfach mal explodiert.
Genau.
So.
Wusch, genau, ohne erkennbaren Grund. Ja, jetzt komme ich auch zu dieser Szene. Und man denkt, es kommt gleich die große Kollision, aber nein.
Genau. So, und dann, Umschnitt, Erde, die Leute, die gesamte Besatzung ist angetreten und erklärt, wie das alles jetzt sich abgespielt hat. Das ist natürlich praktisch, weil dann brauchst du keine Spezialeffekte mehr und keine Sendezeit mehr, um noch zu zeigen, wie genau die jetzt von dort entkommen sind.
Ja, Stunde war voll, jetzt müssen wir das auch schnell hier zu Ende bringen.
Genau. Ja. Ist ja eigentlich auch völlig legitim, ab und zu mal einfach bloß zu erzählen, was passiert ist, und jeder muss sich selbst vorstellen, wie das nun ausgesehen hat.
Genau. Was ich auch immer schön finde, dass man dann erst quasi erstmal wartet, bis alle auf der Erde sind und dann nochmal wichtige Informationen weitergibt. Zum Beispiel diese Information, dass das Raumflottenkommando ja eigentlich die das Raumflottenkommando, das heißt irgendwie anders, Oberkommando, eigentlich vorhatte, diesen Planeten Stücke zu schießen, obwohl ja noch die beiden drauf waren. Das erfahren sie aber auch erst, nachdem sie dort sind. Hat sich keiner für nötig gehalten, sie nur unterwegs irgendwie nochmal dazu auf den neuesten Stand zu bringen.
Ja, ja, die zweite galaktische Flotte wollten sie losschicken, um sie zu zerstören. Also es muss mindestens zwei galaktische Flotten geben und noch dazu galaktisch. Aber ich meine, gut, in den USA, da wählt man ja auch die Miss Universe.
Genau, richtig, also insofern.
Ja, und insofern ist das ja alles noch bescheiden.
Boeing meint ja auch, dass ihr Raumschiff der Starliner, dass der Name da angebracht wäre. Obwohl er mehr so ein Low Earth Orbit Liner ist.
Ja. Naja. So, ja, und Tamara beschwert sich, dass sie ständig belogen wurde. Mhm. Nicht ganz zu Unrecht.
Ja.
So, und dann lädt sie sie auf einen Whisky ein. Und zwar ins Starlight Casino. Und irgendwie, man bemerkt so richtig, zum ersten Mal öffnet die sich. Weil es halt nicht mehr auf diesem Raumschiff ist. Also es ist eine sehr schöne Szene.
Das verbindende Abenteuer, was diese Crew erleben musste, damit sie sich wieder neu zusammenfindet.
Genau. Mhm.
Und damit man merkt, dass das Ganze doch ein bisschen ironisch gebrochen werden sollte, ist halt der schöne Schlusssatz, nicht?
Genau.
Wo Hasso und Atan sich unterhalten. Sag mal, das Ganze war doch nur ein böser Traum. Und der andere sagt, nee, viel schlimmer, das war Science Fiction.
Genau. fand ich sehr schön.
Ja, bricht das Ganze natürlich nochmal komplett ironisch, weil man so völlig aus dem Geschehen ausbricht, sozusagen.
Genau. Und in der nächsten Folge ist praktisch der ultimative Satz in der Richtung, der einfach.
Aber das verraten wir noch nicht.
Ganz nebenbei, nee, ich verrate ihn noch nicht.
Keine Spoiler.
Der einfach bloß nebenbei mal kurz gesagt wird. Und ich fand den klasse. Ich fand den absolut genial. Ist wahrscheinlich auch nur was für totale Nerds, aber ich fand das gut.
Man kann also gespannt sein.
Jo.
Ja, damit haben wir die erste Episode abgeschlossen. Und vielen, vielen, die kommen. Ach nee, verdammt, waren ja nicht so viele.
So viele sind es nicht, aber 7 Stück sind es noch. Hä? 6 oder 7? Ich weiß nicht, 7.
Ne? 6. Noch 6, 6 Folgen.
6 Folgen noch. Na gut,
genau.
Nächstes Mal melden wir uns mit der Episode Planet außer Kurs.
Da-da.
Da-da.
Und wie gesagt, die erste Folge ist halt der Pilot und sowas guckt man sich ja sowieso an. Und die zweite Folge, die hat es mir halt wirklich, da habe ich mir dann gesagt, okay, ja, die dürfen das.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen.
Nee, ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, wir wollen es ja auch selbst genauso unseren Podcast machen, dass wir möglichst die ganze Serie noch nicht kennen und erst quasi aus dem Winde reden von der Farbe.
Ich wurde angefixt.
Der Frank, der ist halt ein Streber, der macht auch immer die Hausaufgaben gleich in der Stunde.
Genau, hat er uns vorhin ja auch schon erzählt. Ja, genau. Über was hast du geschrieben? Weltraumhäfen und Asteroiden.
Genau, Weltraumbahnhöfe hatte ich gehabt. Also ich hab wirklich den ganzen Tag irgendwie nur mit Weltraumzeugs zugebracht. Ich habe einen Artikel über Weltraumbahnhöfe geschrieben.
Sehen deine anderen Tage so viel anders aus?
Über Bergbau im... Naja, ich beschäftige mich manchmal mit Computerspielen.
rein wissenschaftlich natürlich, ne?
Nein, also es war halt irgendwie relativ viel auf einmal. Und ich bin auch noch nicht durch, das ist das Dumme. Also ich glaube am Ende dieses Tages, da schwebe ich durch die Wohnung.
Ja. Wir möchten da Berichte drüber haben am nächsten Tag, genau.
Ja, jedenfalls an alle Zuhörer, uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
Ja, und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann schreibt uns das doch oder bewertet uns bei iTunes oder wo auch immer ihr uns lest, hört, empfangt und ja, zu Ohren bekommt.
Flatter haben
und
wir
schreibt, auch. Flatter haben wir auch. Oh Gott, meine Sachen gibt's. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet das nächste Mal wieder ein.
Jo, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Was war das denn?
Das ist unser Outro.
Sehr schön. Echt? Hattest du das letzte Mal auch schon gehabt?
Ja, aber ich habe es letzte Mal nicht live eingespielt.
Ach so, deswegen, ja.
Sehr schön. Oh Mann, das geht so lang.
Ja,
ich meine, ja, man denkt ständig, das hört gleich auf.
Ja. Oder?
Herrlich.